Hallo Jongens, Dimitri van den Berg hier, die aktuelle UK Open Champion. Und wir sind hier bei der Podcast Checkout von Spot 1.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte und mein Kollege Micha Wattenberg kann heute in der Aufnahme leider nicht dabei sein. Aber ich bin trotzdem nicht alleine, wie ihr gehört habt. Es ist ein toller Gast zugeschaltet und zwar der amtierende UK Open Champion Dimitri Vandenberg. Hallo Dimi, hi.
Hallihallo und danke, dass ich hier sein dürfte.
Dimi, die WM rückt immer näher. Für dich geht es ja aber erst am 22. los, also an Turniertag Nummer 8 im Ellipelli. Mhm. Gefällt dir das grundsätzlich, erst später ins Turnier starten zu müssen?
Ich glaube, für mich ist das was Positives, weil ich habe dann extra Zeit zum Trainieren, extra Zeit zum Vorbereiten. Und ich mache dann mein Bestes, um so stark möglich zu sein und eine gute WM zu spielen. Also es ist auch mal schön, ein paar Tagen der WM zu verfolgen, weil ich liebe nicht nur Darts zu spielen, aber ich liebe auch Darts zu gucken. Und ja, ich bin sehr neugierig, auch auf neue Spieler. Und ja, die Spannungen ja wieder von der WM zu beleben.
Und wie ist der genaue Plan? Wann wirst du anreisen? Also du wirst sicherlich die ersten Abende dann zu Hause ein bisschen gucken und so. Und wirst du auch schon vorher in der Halle sein, Tag vorher? Oder wie ist der genaue Plan, der Reiseplan?
Im Moment habe ich mir vorgenommen, um am 20. hinzugehen. Dann auch nochmal einen kleinen Stopp zu machen unterwegs und was Leute überraschen. Und dann weiterzugehen zum Hotel. Da, wenn es natürlich abhängt von der Zeit, mal ein paar Stunden zu trainieren. Und natürlich in London, da in der Bice Hotel, gibt es ganz viele gute Restaurants. Also was Leckeres essen, finde ich auch sehr wichtig. Und dann Tag später würde ich am 21. Zum Ellipelli gehen, früh, weil es gibt einen jungen Kerl aus Belgien, dass der JDC-Finale spielen würde. Und wenn es richtig ist, würde die Finale gespielt auf die 21. Dezember. Also ich würde sehr gerne dabei sein, weil ich bin ja auch JDC-Ambassador. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig und ja, mega stolz schon auf diesen jungen Mann, das wir aus Belgien haben. Das ist nur 13 Jahre jung. Und dann Tag später ist ja mein Tag. Dann muss ich ja halt an die Arbeit gehen.
Und die Arbeit heißt, du musst einen Iren besiegen, William O'Connor oder Dylan Slevin. Also steht schon fest, welche Nationalität dein Gegner hat. Ja. Wie bewertest du die Auslosung? Was waren so deine Gedanken?
Tja, für mich ist es sowieso, dass der Willie O'Connor viel mehr Erfahrung hat. Der steht ja schon viel länger bei der PDC, hat schon große Gegner geschlagen. Also ich glaube, Willie O'Connor würde in diesem Spiel in die erste Runde durchgehen und dann ist er ausgelöst gegen mir. Ja, egal wer von die beiden es schafft im Ende. Für mich ist es wichtig, dass ich vorbereitet bin, dass ich sicher bin von mich selber und endlich mal wieder ein schönes WM-Spiel. Es ist ja mal schön, nicht gegen einen Deutschen anzwangen zu müssen. Also zum Beispiel auch nicht gegen der Flo Hempel. Ist auch mal positiv für mich. Ja, wir schauen mal. Ich habe keine Angst vor keiner. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich tun muss. Und wir schauen einmal auf der Tag selber, ob ich die richtigen Momente habe oder dass ich eigentlich sehr stark inkonsistent bin. Und dann wird es sowieso schwer für meinen Gegner, um mich zu schlagen.
Du hast jetzt Florian Hempel schon angesprochen, das stand natürlich auch bei mir auf dem Zettel, weil das ist ja schon eine verrückte Statistik. Du hast zweimal gegen Florian Hempel im Ellipelli verloren und man kann jetzt aber gar nicht sagen, dass der Ellipelli irgendwie dir nicht liegt, weil vor zwei Jahren war es dir richtig gut, war es im Halbfinale. Ja. Aber also du warst schon froh, dass es jetzt nicht dein Angstgegner geworden ist, weil bezogen auf die WM ist es schon ein Angstgegner, oder?
Ja, auf der WM ist es ja schon mal, ja, mies, um zu schauen, wie ich und ihm schon zweimal gespielt habe in meinem ersten Spiel und zweimal ein, ja, verrückten Spiel gehabt haben. Der Flo hat auch zweimal mega gut gecheckt. Die erste Spiel hatte er eine 86er-Prozent Checkout-Quote und dieses Mal hat er, also letztes Mal hat er 63er Checkout-Quote. weißt du, das ist wahnsinnig gut. Und ja, ich habe auch wieder was gelernt von mich selber, weil ich war ja natürlich auch voll begeistert von seinem 157-Check. Aber dann nachher hat er noch mehr losgegangen mit seinen 2x10-Dart-Legs. Und dann denke ich mir, wow, hier geht es ja mal wieder los. Ich denke mir doch nicht wieder, oder? Also wir wissen alle schon, der Flo, der kann Dart spielen auf das Ali-Pelli-Bühne. Also ja, so wie ja jetzt auch. Ich glaube, dass er auch sein erste Runde Spiel gewinnen würde. Ich weiß aber nicht, gegen wer er dann spielen muss, aber...
Er spielt gegen Jeffrey de Swaan und danach würde Daryl Gurney warten in Runde 2 für Flo.
Ja, aber das sind doch trotzdem zwei harte Spieler, aber so wie wir wissen, der Flo, wenn der Kopf richtig ist, dann kann er das auf jeden Fall schaffen. Ich gebe ihm gute Chancen.
Sprechen wir weiter über dich. Was würdest du sagen, ab welchem Ergebnis wäre dieses Turnier eine gute WM für dich?
Viertelfinale.
Ja. Also quasi im neuen Jahr noch dabei sein, das ist so das Credo.
Das wäre mega schön, aber bei mir ist es eher, dass ich gucke zu meiner Rangliste. Mein Ziel ist, nach der WM immer noch in der Top 16 der Welt zu stehen. Und ja, dann finde ich es mal schön, dass ich weit ins Turnier gehe, weil es ist ja schon lang, dass ich in der Top 16 stehe. Und ja, ich mache gute Ergebnisse, aber für irgendwelchen Grund, wenn ich schnell verlieren würde, wäre ich aus der Top 16 sein. Und das ist bei mir so verrückt, weil schlecht bin ich ja nicht bei den Majors, aber trotzdem ja, bin ich dann aus der Top 16. Und das möchte ich ja nicht gerne. Mein Ziel war immer, Top 16 schaffen, jedes Jahr nach der WM. Und dann habe ich eine erfolgreiche Saison gespielt. Aber das heißt, ich muss für mein Gefühl doch der Viertelfinale schaffen.
Ja, du verteidigst ja eben diese 100.000 Pfund Preisgeld von vor 2 Jahren, genau wie Gabriel Clemens, mit dem haben wir auch darüber gesprochen. Ihr seid ja in der exakt selben Ausgangslage, ja. Nur dass du jetzt generell danach erfolgreicher warst. Aber er hat gesagt, ja, er will dieses Thema gar nicht an sich heranlassen, sich gar nicht mehr Druck machen. Wie sieht das bei dir aus? Spürst du diesen besonderen Druck, weil du jetzt auch sagst, du willst ja unbedingt jetzt auch zumindest diesen Top 16 Status halten?
Ja, das will ich sehr gerne behalten, weil ich weiß, wie viel ich dafür arbeite, ich weiß, wie viel ich reinstecke. Also man sagt immer, der das Zeit reinsteckt, wird es auch rausholen mit Geduld. Geduld habe ich auf jeden Fall, aber ja, ich finde auch nicht, dass es eine große Aufgabe ist, um in der Top 16 zu bleiben nach jedem Saison. Aber vielleicht ist es dann doch ein bisschen schwerer, dann, dass ich mir selber gedacht habe. Sonst bin ich gar nicht mit den Gedanken, oh nee, ich muss 100.000 Pfund verteidigen, weil ich habe dieses Jahr diesen UK Open gewonnen. Also damals hatte ich sofort gesagt, mega, da muss ich mir keinen Kopfsorgen mehr machen über die 100.000, dass ich im Finale in Ali Pelli verteidigen muss. Also nee, das nicht. Bei mir ist es wirklich nur, ich möchte gerne in der Top 16 bleiben. Das ist für mich mein Hauptziel.
Jetzt ist der Weg, der potenzielle Weg für dich in dein Viertelfinale, was du als Ziel rausgibst, ja trotzdem gepflastert mit Deutschen, auch wenn da Florian Hempel jetzt vielleicht nicht wartet. Aber es könnte Martin Schindler warten direkt nach Weihnachten und danach vielleicht Gabriel Clemens. Wir haben mit Martin auch gesprochen und er hat gesagt, er will unbedingt zum ersten Mal ins Achtelfinale. Das heißt, er müsste ja sehr wahrscheinlich, sofern du gegen einen Iren gewinnst, an dir vorbei. Ja, wie blickst du auf so ein potenzielles deutsch-belgisches Duell mit Martin? Welche Erinnerungen hast du auch an Spiele mit ihm?
Ja, das ist nicht gut für die deutschen Liebhabers, weil ich habe gegen Martin schon sehr oft gespielt und ich habe auch sehr viele Spiele gewonnen gegen Martin und das Größte, das bei mir immer noch beibleibt, ist, wenn ich und Ginny gegeneinander gespielt haben, ihm die Schalke Arena.
Das 2018, glaube ich, oder?
Das ist möglich, ja. Dann haben wir gegeneinander gespielt in die erste Runde von die German Masters, wo da 22.000 Fans waren. Und dann habe ich der Genie geschlagen, 6-0 mit einer 109er Schnitt. Das sind Sachen, die bleiben ganz gut im Kopf. Und ja, auch den Matchplay dieses Jahr habe ich auch gegen ihn in der ersten Runde spielen müssen. Dann habe ich auch siegen können. Also in meinem Kopf, ich weiß, dass ich ihn schlagen kann und das ist für mich sehr wichtig.
Ja, ist dann vielleicht so ein bisschen umgekehrt zu einem Florian Hempel, wo du vielleicht ein bisschen negative Vibes hast, aber bei Martin sind die ja dann ausschließlich positiv, die meisten Gedanken an die Spiele.
Also, verstehe mich nicht falsch. Gegenüber der Flo habe ich ja auch schon mega gute Spiele gemacht und ich glaube einfach mein bester Averages gespielt gegen Flo auf den European Tour. Und ich weiß, dass ich den Flo schlagen kann, aber Flo hat halt zweimal mega stärke Momenten im Spiel gehabt und dann auch sein Checkouts-Quote waren sehr stark. Das sind Sachen, warum er mir besiegt. Deswegen habe ich auch großen Respekt für den Flo. Aber nicht, dass ich negativ denke, weil ich weiß, ich kann ihm schlagen. Ich habe schon mal gemacht. Es ist nur auf den Ali Paddy Stage, hätte einfach zum einmal sein Moment gewesen. Und so gucke ich da hin. Ich denke auch schon mal, nächstes Mal wird es wieder meiner. Kein dreimal, denke ich mir.
Wenn wir uns mal das große Ganze anschauen, man kann ja schon sagen, du bist sicherlich auch auf der richtigen Seite der Auslosung, weil in der anderen Hälfte wird immer gesprochen über die beiden Lukes, Humphreys gegen Littler, mögliches Halbfinale. Und die untere Hälfte wirkt ein bisschen offener. Wie ist so dein Eindruck?
Mein Eindruck ist, wie das ganze Jahr schon gelaufen ist. Man hat viele Spieler gehabt, die im Finale standen, wo man das gar nicht erwartet haben. Auf jeden Fall die World Grand Prix. Da ist auf einmal der Mike Decker, dass als Sieger kommt. Natürlich, Mike war unfassbar gut, das ganze Turnier. Also er hat es mega verdient, das Turnier zu gewinnen. Und für Belgien natürlich wahnsinnig schön, um einen zweiten Major-Sieger zu haben.
Und Halbfinale gegen dich, ne? Es war ja ein großer Abend für Belgien.
Ja, das hat auch passiert. Wir beiden gingen in die Halbfinale, das war auch mega cool. Dann nächste Turnier war der European Championship, wo zwei Spieler, das damals, glaube ich, Top 40 der Welt standen, die stehen ja im Finale gegeneinander. Und dann gibt es Grand Slam, wo man auf einmal der Mickey Mansell und Martin Lukman weit im Turnier sehen und Lukman natürlich die Finale spielt. Also in dem Fall, dieses Jahr ist es
sehr speziell, ne?
Speziell, auf jeden Fall. Outsiders, die es sehr gut tun. Also man muss dann auf jeden Fall gucken auf Outsiders, weil jeden sieht, was passiert ist, jeden glaubt auch drin und jeder weiß auch, dass die da spielen können. Also warum würden sie es nicht klappen können? Das ganze Jahr spielen die gegeneinander, das ganze Jahr zeigen die gute Averages, machen die gute Spieler und schlagen die auch große Namen. Also warum wird es für den ja nicht Zeit sein, um den nächsten Schritt zu machen? Und das hat man gesehen in den Monaten Oktober, November, dass die auch einfach dran glauben, dass sie es können.
Wenn wir uns mal so zurückerinnern an deinen ersten Major-Sieg, das war 2020 Matchplay.
Ja.
Ehrlicherweise war das ja eine ähnliche Story, ne? Also du kamst ja auch irgendwie 26. der Welt oder so und gewinnst dann dieses Turnier. Kannst du vielleicht diesen Leuten, die da jetzt so überraschend Turniere gewonnen haben oder Finale erreicht haben oder auch einem Mike Decker, bei dem es ja wirklich eine ähnliche Geschichte ist, was würdest du denen für Ratschläge geben? Also was hast du damals richtig gemacht danach? Was vielleicht auch falsch? Hat man sich ein bisschen zu sehr ausgeruht auf dem Erfolg oder wie würdest du das betrachten?
Ich habe zwei Sachen gemacht. Ein Ding ist sehr gut, das andere hatte ich besser machen können. Was sehr gut war, ist, dass ich immer mit den Füßen am Boden geblieben bin. Ich habe nie mein erfolgreiche Ergebnisse mich ändern lassen als Mensch. Auf jeden Fall nicht. Ich bleibe einfach mich selber. Ich weiß, wie hart ich arbeite. Das andere, wo ich besser sein sollte, ich hatte mich selber mehr Kredit geben müssen. Ich hatte mir selber mehr sagen müssen, siehst du, Dimi, du bist ja einfach die Beste. Du kannst ja so ein Turnier gewinnen. Da musst du ja auch immer an dich glauben bleiben. Aber für irgendwelchen Grund bleibe ich so einen unsicheren Spieler. Ich bleibe immer über alles zu viel nachdenken und deswegen sieht man das ja auch auf der Bühne, egal gegen wen ich spiele, ich weiß einfach, dass ich zu den besten Spielern die Welt gehöre, aber das ist in meinen Augen auch die anderen 127 Pro Tour Card Holders, das sind die besten 128 die Welt, wo ich mich dann denke, jeder kann jeder schlagen und dieses Jahr sieht man das öfter, dass meine Gedanken richtig sein, aber ich bin auch so jemanden, das niemanden unterschätzt. Aber das heißt ja auch, dass ich nicht jemanden bin, das gegen sich selber sagt, ich bin's und keine kann's. So kann ich nicht denken, so fühle ich mich auch nicht. Ich habe immer zu viel Respekt, sag mal, für mein Gegner. Und das hatte ich vielleicht ein bisschen weniger haben müssen und mehr Respekt für mich selber.
Und wenn du genau das selbstkritisch anmerkst, seitdem sind ja 4, 4,5 Jahre vergangen, wie arbeitest du auch dagegen, dass du vielleicht, also es gibt ja einen Spieler wie, keine Ahnung, Dirk van Dijvenbode oder so, der sagt immer, er braucht irgendwie auch Aggressivität. Er muss diesen Gegner in dem Moment hassen, egal gegen wen es geht, wenn er gegen ihn spielt. Welche Mittel und Wege versuchst du da zu finden, um quasi diesen Respekt dann abzulegen?
Ganz einfach für mich, nur fokussieren auf mein Spiel. Ich bin jemandem, das mein Ding macht. Manchmal brauche ich mal ein bisschen mehr Zeit, weil ich bin ja auch ein sehr nervöser Spieler. Es sieht ja vielleicht nicht so aus, aber in meinem Körper bin ich sehr nervöser. Und deswegen nehme ich mir manchmal mal einen extra Atem oder dauert es ein bisschen länger, vorher ich meine Darts werfe. Aber das hat nichts zu tun mit mein Gegner aus dem Rhythmus oder aus dem Spiel zu holen, aber eher, wenn ich meinen Fuß gegen die Oki stelle, würde ich sehr gerne immer mein bestes Dimi geben können oder bestes Dimi zeigen können. Und deswegen muss ich manchmal mal ein bisschen Atem nehmen und nicht mich beeile, weil für mich klappt das nichts. Beeile wird manchmal sein, dass du nicht fokussiert bist. Das heißt, wenn ich nicht mein Ding mache, können sie mich viel einfacher schlagen. Wenn ich mein Ding mache, dann bin ich sehr gefährlich. Weil dann weiß ich auch, dass ich im richtigen Körpergedanken bin, dass ich richtig positiv bin und weiß, wenn ich mein Ding mache, kann ich jeden schlagen. Und das ist ein großer Schritt weiter für mich, dass ich mich gelernt habe.
Und dein Ding hast du definitiv gemacht bei den Major-Turnieren, also bei der Vielzahl der großen TV-Turniere. Ich zähle jetzt nochmal durch. Halbfinale Masters, Halbfinale World Cup, dann Viertelfinale Matchplay, Halbfinale Grand Prix und vor allen Dingen im März, Anfang des Jahres UK Open gewonnen. Was hat dir dieser zweite Titel bedeutet in der Phase?
Ja, der war sehr wichtig für mich, weil ich bin dieses Jahr auch angefangen zu arbeiten mit einer, wie sagt man das, Sportpsychologe.
Ja, so Mentaltrainer und
ja,
so.
Ja, ja, sowas habe ich ja im Januar angefangen. Und wir hatten einander schon gesagt, okay, das Ziel ist, alles, was wir jetzt machen, ist der Aufbau zum UK Open. Und ja, das Motto, das wir hatten, dass Leute, they never saw me coming. Und ja, ehrlich zu sein, selbst ich hatte es nicht erwartet, dass ich auf einmal der UK Open gewinnen würde. Das ist für mich auch ein bisschen eine Überraschung, aber ich habe viel an ihm zu danken, weil er hat mich auf jeden Fall ein lockeres Weg gezeigt, um meine Arbeit zu machen und trotzdem noch fokussiert und trotzdem noch die richtige Weg zu machen. Und ja, was kann ich sagen? Auf einmal hatte ich ja gezeigt, dass ich nicht nur einen Major gewinne, dass ich nicht nur einmal ein Mirakel war, aber dass ich wirklich zu dem Top gehöre und jetzt zwei Majors gewonnen habe. Also ich weiß auch, dass ich jeden Major gewinnen kann, wenn mein Name auf die Trophy steht. Weißt du, das ist wenn es schon auf dem Pokal steht, vor das Turnier anfängst, dann wird es einfach dein Turnier sein. So locker ist das. Aber da musst du natürlich auch entspannt bleiben im Kopf und Runde pro Runde spielen und nicht für dich auslaufen oder für dich ausrennen. Nee, Fuß am Boden, Traumen mach. Das ist, ja, warum soll man nicht Traumen haben, weißt du? Ohne Traumen wird man auch kein Ziel haben. Also es ist nicht verboten, um auch Traumen zu haben.
Ja, du zeigst ja, dass es dann gerade bei diesen großen, bei den ganz wichtigen Turnieren immer funktioniert oder oft funktioniert. Aber im Umkehrschluss, warum war die Pro-Tour-Bilanz so mickrig? Vor allen Dingen also die European Championship zu verpassen, dürfte ja fast schwieriger gewesen sein nach den neuen Regularien, als dorthin zu kommen, oder? War das so die größte Enttäuschung?
Auf jeden Fall. Wenn ich jede European Tour mitgespielt habe und diese European Finals nicht geschafft habe, das war für mich auf jeden Fall eine Enttäuschung. Aber es gibt auf jeden Fall einen Grund, aber einen Grund, dass ich jetzt hier nicht erzählen würde. Das wird noch für die Zukunft sein.
Weil es zu privat ist, meinst du?
Ich habe nichts mehr, dann das darüber zu sagen oder erzählen.
Wenn wir dann jetzt noch ein bisschen vorausschauen auf die WM und die Tage bis dorthin, wie gehst du es trainingstechnisch an? Also bist du jemand, der sein Training ein bisschen umstellt jetzt auch vor der heißen Phase, bevor es losgeht, oder machst du alles wie immer?
Für mich ist nicht was anderes am passieren. Ich weiß, was ich mache, das klappt. wenn du nochmal guckst zu meinen Ergebnissen dieses Jahr auf diese Majors, dann weiß ich, dass ich die gute Sache tue. Und ja, ich bleibe entspannt, ich bleibe mein Ding machen. Und so wie gesagt, wenn es mein Abend würde, sein würde, dann würde ich ab der Bühne laufen als Sieger. Also ich schwöre es dir, für mich keine Änderungen, einfach, ja, warum soll man Extras machen? Wenn du was Extras machen will, machen will für die WM, sollte man da schon angefangen sein im August. Dann macht man was Extras, weil die richtigen Aufbau passiert nicht in einer Woche oder zwei Wochen mit extra Stunde trainieren. Nee, das passiert ja schon ab August zum Jetzt. Dann bist du die richtige Sache mal machen. Aber bei mir war das immer, ja, Fuß nach dem Boden, hart arbeiten und dann würden die Ergebnisse von alleine kommen. Aber Druck, das hat jeder Dartspieler schon so, weil jeder weiß auch, Dart spielen kann mit einem Turnier dein ganzes Leben ändern in einen sehr schönen Weg. Deswegen fühlen wir alle diesen Druck.
Und wie sieht dann so ein normaler Trainingstag im Hause Dimitri aus? Spielst du immer alleine? Hast du besondere Trainingsspiele oder wie ist so der Ablauf?
Ich trainiere alleine, ja. Und die Tage sehen aus. Ich habe ja eine kleine Tochter, die 3 Jahre jung ist. Also in der Früh stehen wir auf bis zwischen 7 und 8. Also ich stehe auf bis zwischen 7 oder 8 in der Früh. Und dann um 20 nach 8 werde ich meine Tochter zum Schule fahren. Wenn ich dann zurückkomme, dann fängt es schon an mit 2 Stunden Training. Und dann habe ich Pause bei Mittagessen. Und dann so um 1 würde ich ja wieder 2 Stunden machen. Und dann habe ich eigentlich Pause für den Rest des Tags. Aber ich habe auch einen sehr guten Freund von mir, der in der Woche Turniere machst bei ihm in die Kneipe. Und dann würde ich ja mal gerne vorbeigehen, wenn so ein Doppelturnier ist. Dann spiele ich ja gerne mit dem Doppelturnier, um sowas anderes zu haben. Dann nur meine Training, aber auch ein bisschen Match-Rhythmer. Das ist so ein bisschen meine Sachen. Aber das passiert einmal pro Monat oder so, dass ich ja da mal hingehe.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Stichwort Doppelturnier, wenn wir jetzt so ein bisschen auf das schauen, was da bald ansteht, auch über die WM hinaus. Es wird ja sehr wahrscheinlich zu 99% das Duo Vandenberg de Decker geben in Frankfurt beim World Cup. Freust du dich da auch besonders drauf, Belgien mit Mike jetzt vertreten zu dürfen?
Ja, auf jeden Fall, weil wir wissen ja alle, dass Mike im Moment der beste belgische Dartspieler ist. Der ist so konstant, sein Game ist einfach da, der hat sehr viel Vertrauen, der ist selbstbewusst und a bit of fresh air für das belgische Team. Ich habe jetzt mit Kim viele Jahre spielen dürfen und wir haben immer gute Ergebnisse gehabt, aber wir haben nie das Turnier gewinnen können und etwas hat da gefehlt. Also hoffentlich mit Mike wird das vom ersten Mal sofort das Pokal in der Luft stecken sein.
Ihr habt ja generell eine gute Verbindung, glaube ich, Mike und du. Ja. Jetzt ist Mike wirklich in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, richtig nach vorne gerauscht und macht dir jetzt ja eben auch in Belgien Konkurrenz. Spürst du da auch eine Konkurrenz bezüglich der Premier League? Ist natürlich auch ein Thema, worüber viel spekuliert wird. Ist das auch so ein Ziel, was du unbedingt dir vornimmst für nächstes Jahr?
Ich weiß nicht, was der Zukunft bringt. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe meine Erfahrungen schon gehabt bei der Premier League. Ich weiß, wie schwer Premier League spielen ist, weil man natürlich dabei auch nur den normalen Tor haben. Also es ist eine große Erfahrung, ich habe schon gehabt. Also für mich, wenn ich es bekomme, bekomme ich es. Wenn ich es nicht bekomme, egal, das ganze Jahr ist so beschäftigt. Ob ich ja jetzt bei der Premier League ausgewählt bin oder nicht, es wird mich nicht verletzen. Außer das habe ich ja auch gesehen, wie viel ich opfern muss, weil ich bin kaum zu Hause. Und so wie gesagt, ich habe eine Tochter von 3 Jahre alt. Also ja, mal bei der Premier League nicht dabei sein, finde ich ja gar nicht schlimm. Wirklich, ich habe kein Problem damit.
Schließen wir so ein bisschen die Klammer zum Ende des Gesprächs und kommen jetzt nochmal auf die WM zurück, womit wir auch angefangen haben. Jetzt mal abgesehen von dem letzten Jahr, wo du früh raus warst, in dem Jahr davor, kann ich mich auch erinnern, gab es sehr viele emotionale Szenen und so, und du hast ja eine besondere Bühnenpersönlichkeit, hast dann auch mal in der Moderatorin das Mikro weggenommen nach einem Sieg. Werden wir solche Szenen auch wieder sehen?
Möglich. Ich liebe einfach mich selber zu sein. What you see is what you get. Ich bin ehrlich, ich bin mich selber, ich mache Spaß, ich habe auf jeden Fall Emotionen. Ich bin ja halt ein Mensch, ich bin nicht eine Maschine. Und das ist, was viele Fans, die nicht ein Fan sind von mir, die sagen auch immer, ach, hässlicher Typ oder ich ärgere mich an ihm. Eigentlich schön für euch, egal, ich bin ich und you like me or you don't, aber ja, du musst die echten Menschen kennen und nicht Fake-Leute kennen, weil Leute, die echt sind, würdest du im das echte Leben dann treffen und dann würdest du sagen, okay, ja, der ist wirklich so, aber dann hat man auch Spieler, die fake sind in der Welt und wenn man die dann persönlich trifft, ach, nee, diesen Typ gefällt mich gar nicht, der ist komplett anders. Und das ist, was man über mich nie sagen kann. What you see is what you get, ich bleib ich und Emotionen gehört ja halt bei Menschen an.
Und letzte Frage, Dimi, wer gewinnt die WM und warum wird es Dimitri Vandenberg sein?
Warum könnte ich das Turnier gewinnen? Weil ich immer auf mich gucke, weil ich mein Ding mache, mein Spiel mache. Ich habe keine Angst von anderen Spielern. Ich weiß, was ich tue hinter der Bühne. Ich weiß, was passiert zu Hause, wie hart ich arbeite. Und wer wird WM gewinnen? Wenn man guckt, so wie das Jahr schon abläuft, würde es mir nicht überraschen, dass Luke Littler es gewinnt. Aber wenn nicht er, bitte ich. Lass es mein Pokal sein.
Dimi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, dich in London zu sehen. Das heißt, du müsstest nur erstmal die erste Runde überstehen oder dein erstes Spiel. Nach Weihnachten bin ich auch vor Ort und dann sehen wir uns wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja?
Sehr gerne. Auf den nächsten, Kevin. Pass gut auf dich auf und good holidays.
Danke, du auch.
Ciao.
Ciao. Das war's dann mit der heutigen Folge. Zu Gast Dimitri Vandenberg nochmal an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Wie immer ein sehr, sehr offenes Gespräch, ein sehr, sehr teils auch launiges Gespräch, aber auch mit dem gebührenden Ernst an den diversen Stellen. Also ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Danke Dimi an dieser Stelle und danke vor allen Dingen euch, dass ihr das wieder gehört habt. Es geht dann natürlich noch weiter im Checkout WM Countdown. Es wird jeden Tag noch eine Folge geben. Am Samstag die berühmte 501, unser ganz besonderes Jubiläum. Und dann wird es am Sonntag auch noch eine weitere Folge geben mit Stefan Belmont, der ja dann sein WM-Debüt feiert. Und ab dann der Folge 503, das ist dann die Folge, die nach dem ersten Turnierabend erscheint, ja, werden wir täglich mit unserem WM-Roundup da sein. Hier bei Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Wie immer täglich während der WM und auch schon vorher. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.